Apropos ist eine Produktion vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Wenn ihr unsere redaktionelle Arbeit unterstützen wollt, dann könnt ihr das am besten mit einem Abo machen. Alle Infos gibt es auf tagiabo.ch.
Heute bei Apropos Leben in einer Sekte.
Zuerst sind sie sehr freundlich, laden dich ein und du siehst, wow, ihre Kinder, brav und klein, sind ganz wild und so. Und die strahlen dann und machen, aber das ist alles nur Theater und Show. Da siehst du auf dem Foto schon, diese Kinder sind dressiert und dürfen nicht Kinder sein.
Über Jahre sind in einer christlichen Privatschule im Kanton St. Gallen Kinder unterdrückt, geschlagen und missbraucht worden. Erst jetzt kommt das ganze Ausmaß aus.
Das System war geschlossen. Diese Kinder gehen reklamieren, dass sie geprügelt wurden und bestraft wurden im Internat. Aber die Eltern zu Hause haben das weitergemacht. Und so, die Kinder haben gar nichts können, zu wem sollten sie gehen und klagen? So wusste man das fest sicher. Da kommt nie ans Licht.
Der Reporter Sil Pinto hat mit einer Frau geredet, die Täterin und Opfer war von dieser Organisation und Jahre gebraucht hat, um aus dieser Sekte wieder rauszukommen.
Dieser, wie heißt
da
der?
Da gibt es keine Entschuldigung. Da, aber eben, ich habe das nicht mehr ausgehalten und darum bin ich dann gegangen.
Heute ist er zu Gast bei Apropos im Tag-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Hallo Cyril.
Hallo Philipp.
Cyril, wer ist die Frau, die wir hier am Anfang gehört
haben? Helga T. Sie ist eigentlich aus Westrumänien. Da gibt es eine kleine Gemeinschaft von Ditscha Siedler, die seit Jahrhunderten hier in dem Gebiet sich niedergelassen haben. Sie sind vor allem in der Landwirtschaft tätig. Und sie haben, obwohl sie in Rumänien wohnen, ihre ditsche Sprache bewahrt.
Darum tönt sie so ein bisschen nach Akzent, oder?
Genau, genau. Helga T., sie wohnt inzwischen im Thurgau. Sie ist als Pflegerin tätig in einem Spital. Sie hat 4 Kinder, die sind aber alle schon erwachsen. Und sie hat sehr eine bewegte Vergangenheit in der Sekte, wo sie war, wo sie den Ausstieg 2002 geschafft hat. Aber die Geschichte von damals nimmt sie immer noch sehr fest mit und tut auch noch ihr Leben bis heute sehr stark beeinflussen.
Meine erste Begegnung war Südafrika mit ihnen. Zuerst sind sie sehr freundlich, laden dich ein und du siehst, wow, ihre Kinder, brav und klein, sind ganz wild und so. Und die strahlen dann und machen, aber es ist alles nur Theater und Show. Aber das siehst du nicht dahinter. Und wenn du dann noch kränklich angeschlagen bist oder dann die paar kleine Kinder hast, ich hatte ja 4 an der Hand, dann denkst du, ja, also das wird dich auch, das ist schön. Das ist wirklich das Wahre, das ich gesucht habe.
Wie hat ihr das Leben ausgesehen 1995, als sie in Kontakt kam mit dieser Sekte?
Helga T. war damals mit ihrem ersten Mann verheiratet. Er war ein reformierter Prediger. Er war aber ein sehr strenggläubiger Mann. Er ist zuerst, als er aus Rumänien in die Schweiz kam, als Prediger in Fidris tätig gewesen. Er war da reformierter Pfarrer gewesen. Hat aber nachher Probleme bekommen mit der Gemeinde, weil seine sehr strenge Auslegung vom Glauben, was man darf, was man nicht darf und so weiter, das ist da nicht sehr gut angekommen. Er ist nachher weiter auf Mogelsberg. Aber auch da hat es sehr schnell das Problem gegeben. Auch da hat er nachher sich zurückziehen. Er hat auch nachher seinen Titel als reformierter Pfarrer verloren. Und darauf ist er dann zu der Sekte gekommen, die ursprünglich aus Südafrika ist, aber damals schon Ableger in ganz Europa hatte. Unter anderem eben in Kaltbrunn im St. Gallischen.
Und im Schlepptau von ihm ist auch immer Helga T. mitgegangen.
Helga T. ist mit ihm mit. Sie hat damals zu ihm gehalten. Sie haben zusammen 4 Kinder gehabt. Ihr Mann war damals Leiter der Gemeinde und Helga T. hat damals die Schule geleitet, die im 1995 gegründet wurde. Die Idee damals war, dass man Kinder der Gemeinschaft, das sind ungefähr 300 Personen, Familien mit ihren Kindern, dass man inner Sekta die Kinder quasi wie in der Gemeinde behalten. Also nicht nur bei den Gottesdiensten oder bei den Treffen oder in der Familie, sondern den ganzen Tag auch in der Schule. Also man hatte damals eine Tagesschule gehabt und später sogar ein Internat eingerichtet.
Die Sekte ist ursprünglich aus Südafrika, sie heisst quasi Sabantu. Kannst du mir etwas sagen zu dieser Sekte, zu diesem Missionsweg, wie sie sich selber genannt haben?
Quasi Sabantu, das ist eigentlich ein Ortsname in Südafrika. Es ist auf Zulu, der lokalen Sprache da, ist das eine Beschreibung für einen Ort, wo einem geholfen wird. Der Name unserem Zulu haben die Siedler, die aus Deutschland im 19. Jahrhundert auf Südafrika sind, die haben das aufgegriffen, haben eine Mission gegründet und einen riesigen Landwirtschaftsbetrieb, wo sie gelebt haben, wo sie die Leute sehr gut haben beschäftigt, wo sie Gesundheitsversorgung und Schulen eingerichtet haben für die Leute, die da gewohnt haben. Also es ist so ein Anziehungsort für die ganze Gemeinde rundum geworden. Und mit den Jahren ist das immer mehr auch das Religiöse ist das immer wichtiger geworden. Man hat am Sonntag riesige Messen gefeiert, in riesigen Hallen. Man hat sehr eine sehr strenge Auslegung vom Glauben. Und so ist die Gemeinde eigentlich immer wichtiger geworden für die lokale Gemeinde hier. Prägende Figuren sind hier im 20. Jahrhundert, also jetzt, wir reden jetzt von den 70er Jahren, sind der Erlo Stegen und der Friedel Stegen.
Ich bin Gott überaus dankbar für sein Eingreifen in meinem Leben. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wäre Gott nicht in mein Leben gekommen.
Das sind zwei Brüder, sind ursprünglich Deutsche, haben auch Deutsch geredet. Und das sind so die Leitfiguren gewesen. Das sind auch die gewesen, wo dann nachher die Gemeinschaft oder die Werte, die sie vertreten haben, auch nach Europa exportiert haben.
Leuchtend strahlt des Gnade aus dem oberen Heimatland.
Und muss man sich dann die Schule und die Kirche in Kaltbrunn ähnlich vorstellen wie die Gemeinschaft in Südafrika?
Ja, also die Gemeinde in Kaltbrunn ist geistig sehr eng verbunden gewesen. Also man hat auf alles gehört, was in Südafrika gesagt wurde, hat das eins zu eins auch umgesetzt. Kaltbrunn ist auch eine grosse Gemeinde mit 300 Leuten. Der einzige Unterschied ist, dass das Landwirtschaftliche weniger wichtig war. Also die Leute, die in der Gemeinde sind, die haben meistens daneben noch einen anderen Job, kommen aus einer ganz anderen Richtung. Aber sie sind in die Nähe von der Gemeinde gezogen, auch für, dass ihre Kinder hier in die Schule kommen können. Mhm.
Die Schule, die Helga T. geleitet hat, was war das genau für eine Schule gewesen?
Damals hat die Schule noch Domino Servite geheissen. Und das sagt ja eigentlich schon vieles. Dienet dem Herrn, heisst das übersetzt. Und der Geist von der Schule war der, dass man sehr sich zurücknimmt. Also die Kinder haben im Gang von der Schule nicht dürfen, sich Leute unterhalten. Lachen war verbönt. Das hat mir eine ehemalige Schülerin von der Schule erzählt, wie das war. Die Kinder haben Kleidervorschrift, die Mädchen haben lange Röcke angehabt. Und darum sind sie auch im Dorf Kaltbrunn sind sie immer als Sektenschüler beschimpft worden. Was es ja eigentlich auch war. Also wenn man hinter die Kulissen gesehen hat, und das ist nur für ganz wenige Leute überhaupt möglich gewesen, hat man gesehen, dass sie sehr strengen Regeln unterworfen sind. Es hat auch so Bibellager gegeben oder Lager, wo man eine ganze Woche lang jeden Tag dreimal zwei Stunden in die Messe ist. Also der Glaube war sehr wichtig da. Aber man hat nebenbei einfach auch einen Lehrplan gehabt, den man befolgt hat. Aber es war natürlich alles der Gemeinde untergeordnet gewesen.
Das System war geschlossen. Diese Kinder gehen reklamieren, dass sie geprügelt wurden und bestraft wurden im Internat. Aber die Eltern zu Hause haben das weitergemacht. Und so, die Kinder haben gar nichts können, zu wem sollten sie gehen und klagen? So wusste man das fest sicher, da kommt nie ans Licht.
Du sagst, es haben nur wenige Leute wirklich Einblick in das Leben dort, aber trotzdem war von außen eigentlich recht deutlich, dass es eine Sekte ist. Die Frage ist immer, warum lobt man sich denn auf so eine Gemeinschaft, auf so eine Sekte ein?
Helga T., wenn man sie darauf anspricht, dann merkt man, sie ist noch heute sehr eine gläubige Frau. Sie ist jemand, wo ans Gute glaubt, und für sie ist der Glaube etwas, wo ihr im Leben einen Kompass gibt. Das Problem ist nachher, es gibt Leute, die das missbrauchen, die das Vertrauen missbrauchen, die versuchen, die Leute auch Hinterschicht zu scharen mit vorgeblich falschem Motiv. Wenn man nämlich dann wirklich hinter die Kulissen sieht, um was das es diesen Leuten eigentlich geht, im Gespräch mit der Helga, wird das also uns auch gefunden, es ist effektiv auch eine Machtfrage. Es geht den Leuten, die die Gemeinde kontrollieren, darum zu bestimmen, was läuft, dass sie selber euch sagen können und euch die Kontrolle über die Leute haben.
Helga T. ist selber auch in einer Machtposition am Schluss angelangt. Sie ist, so wie du in deinem Text beschreibst, Opfer und Täterin.
Genau. Sie ist von ihrem Ex-Mann in die Rolle reingedrängt wurde. Sie hat eigentlich immer ein schlechtes Gewissen gehabt, schon von Anfang an. Aber sie ist auch unter Druck gesetzt worden, sehr stark. Also ihr Mann, das erzählt sie im Gespräch, auch, hat ihr immer damit gedroht, dass wenn sie nicht mitmacht, dass er ihre Kinder wegnimmt. Das war so das Druckmittel, das er hatte, für sie quasi auf die Spur zu bringen.
Und was musste sie machen?
Sie hat ihre eigenen Kinder schlagen. Sie erzählt euch, wie sie damals, wo sie nicht wollte, Spuren auf Südafrika verschleppt worden ist, also gezwungen worden ist, auf Südafrika zu gehen. Und dann da in der abgeschotteten Gemeinde, sie hat da müssen den Pass abgeben, also sie konnte gar nicht mehr ausreisen. Da ist sie dann gezwungen worden, ihren Sohn euch zu züchtigen. Also, das heisst, sie hat ihn mit einem Gurt schlagen.
Und dort war ich und dort hat man mir dann gezeigt, dass man Kinder. Dann hat man gesagt: So, Helga, dann nehmen Sie mit in den Gottesdienst. Und der musste an, das in Gottesdienst von anderthalb, zwei Stunden. Das ist halt so ein kleines Kind. Der Carsten war damals anderthalb. Anderthalb Stunden hat er herumgejammert. Dann saß eine Schwarze mit mir. Und wenn er dann, hat sie gesagt: Komm, Helga. Da muss ich mit dem Carsten gehen und in ihre Hütte. Und dann hat sie so, und jetzt prügelst du ihn und sagst ihm, das nicht, Carsten. Und ich dachte, ja, dann habe ich so gemacht. Dann hat sie gesagt, nein, Hose runter, Pampers runter, hat mir einen Gurt gegeben, mit dem Gurt schlägst du ihn. Da dachte ich nicht, ich kann doch mein Kind nicht mit dem Gurt schlagen. Und dann hat sie gesagt, doch, die vergewaltigen dir deine Seele. Das war schlimmer, wie wenn ein Mensch mich vergewaltigt hätte.
Hat sie irgendwann versucht, etwas an dieser Situation zu ändern?
Sie hat sich in den Jahren 1995 bis 2002 eigentlich recht widerwillig dem hingegeben, ihre Rolle. Also sie hat dem wirklich auch gefolgt. Sie hat Kinder gezüchtigt, die in der Schule bei ihr waren. Sie sagt im Gespräch aber auch immer, sie ist von den Eltern auch dazu gedrängt worden.
Die Eltern, es gab keine Interesse. Obwohl, wenn ich 100 Mal ging und sagte, ich mache es nicht, dann gingen die Eltern bei den Kindern, die im Internat waren, und haben sie dann geprügelt. Das Prügeln ging weiter von den Eltern. Nicht mehr die Lehrer und so, aber das Prügeln hatte nicht aufgehört.
Also das Regime, das daheim, das von strenger Ordnung, Zucht, Schlag geherrscht hat, das ist euch auf die Schule übertragen worden. Und das hat sie wie quasi wie ein Vollzugsgehilfin erfüllt. Aber es hat dann nachher eine Situation gegeben, wo sie selber euch von ihrem Mann so sehr unter Druck gesetzt worden ist. Also es ist ja fast wie eine Scheinhinrichtung, was da passiert ist. Da hat sie der Moment gekommen, da hat sie selber erkannt, dass sie etwas machen muss, weil sie so nicht mehr weitergegangen ist.
Ich mit meinem Mann, der mich dann verschleppt hat nach Rumänien ins Maisfeld, hat er gesagt, auf die Knie. Und dann bin ich auf die Knie und ich dachte, da dachte ich, er bringt mich im Maisfeld. Und dann hat er auch gesagt, jetzt hier ist das Telefon, alles bekennst du und magst, keine Ahnung. Du weißt dann gar nicht, was sie hören wollen. Dann sagst du, irgendein Zeichen erfindest du dann. Und dann habe ich gedacht, bei mir geschworen, wenn ich da lebendig nochmal nach Hause, dann gehe ich weg. Weil entweder bringt er mich oder ich bringe ihn um. Aber
nach dieser Szene, nach dieser Scheinhinrichtung, wie du bezeichnest, dann hat sie den Ausstieg geschafft, oder?
Genau. Sie hat ihren Mann verloren. Sie hat sich getrennt. Und zwar hat sie das vor allen Leuten gemacht. Sie ist am Sonntag in die Kirche an die Messe vor allen Leuten mit dem gepackten Koffer, hat sich verabschiedet und gesagt, es geht nicht mehr, ich muss gehen. Und das ist für die Gemeinde selber ist das ein riesen Schock gewesen. Weil man hat nachher darüber diskutiert, was ist da passiert und so weiter. Und man ist dann übereinkommen, dass ein Alter, ein Prediger, der der Gemeinde vorsteht, wenn der von seiner Frau verlassen wird, dann kann er nicht mehr als Vorbild dienen. Er hat damals, wo die Frau gegangen ist, auch quasi seine Glaubwürdigkeit verloren. Das ist für die ganze Gemeinde ist das ein tiefer Einschnitt gewesen.
Mhm. Rein zeitlich befinden wir uns jetzt wo etwa?
Das ist April 2002.
Und der Mann der musste gehen, in dem Fall, wo die Frau den Ausstieg geschafft hat?
Er hat die Leitung von der Gemeinde müssen abgeben. Es hat damals schon drei, vier wichtige andere Figuren gegeben. Die haben dann nachher übernommen. Der Mann selber, der Ex-Mann, der ist zurück auf Rumänien. Hat da seine Jünger, die um sich waren, zum Teil auch Kinder von der Helga T., um sich geschart, hat dann einen Landwirtschaftsbetrieb gegründet und dann eigene Schule auch wieder aufgemacht.
Also das Gleiche von vorne. Hast du versucht, mit ihm zu schwätzen?
Ich habe versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich habe da angeleitet. Man kann der Mission anleiten. Da nehmen die Leute ab. Die kennen sogar Deutsch. Die rennen mit ihm. Und das Problem ist einfach, die Gemeinschaft hält sich für das Wichtigste. Alles, was von aussen kommt, ist quasi wie vom Teufel. Also wir von der Welt sind quasi wie völlig auf einem anderen Planet.
Das heisst, er wollte nicht mit dir schwätzen am Schluss. Du sagst, das ist 20 Jahre her, seit Helga T. Nicht mehr bei dieser Gemeinschaft ist. Wie nimmt sie heute ihre damalige Rolle wahr?
Es tut ihr sehr leid, was passiert ist. Sie entschuldigt sich auch bei den Opfern, bei den Kindern, die sie damals gezüchtigt hat.
Das ist keine Entschuldigung. Aber eben, ich habe das nicht mehr ausgehalten und darum bin ich dann gegangen.
Sie hat zum Teil auch schon Kinder von damals wieder getroffen. Also sie hat mir auch erzählt, wie ein ehemaliger Schüler zu ihr gekommen ist und ihr gesagt hat, Helga, weißt du damals noch? Und da ist das und das passiert, du hast mich auch geschlagen und so. Und es ist sehr schwierig, auch für die Opfer von damals, oder? Es ist extrem für Teils von den Leuten ist es ein Ereignis, das sie bis heute extrem beeinflusst. Also zum Beispiel auch die Frau, die ich getroffen habe, die Schülerin war, war sehr lange in Therapie gewesen, ist es bis heute noch. Also sie hat so, es wirkt ganz normal, aber wenn man dann mit ihr auch zu tun hat und so, merkt man, sie muss sich für alles entschuldigen. Also sie hat wie immer das Gefühl, dass sie nicht genügt. Dass sie immer noch, selbst bei kurzen Textnachrichten auf WhatsApp, stimmt jedes Komma. Und wenn ein Komma falsch ist, tut sie sich dafür entschuldigen.
Du hast mit beiden Seiten geschwätzt. Du hast mit den Täter und mit Opfer geschwätzt. Gibt es auch Parallelen bei diesen Erzählungen und bei diesen Geschichten?
Bei beiden ist wichtig, wie stark psychisch unter Druck sie sind. Und das ist auch so wie ein Zeichen, dass es sich da nicht einfach um eine strenggläubige Gemeinschaft handelt, sondern dass es wirklich ein Sektor ist, der darauf beruht, Leute zu kontrollieren und Macht auszuüben. Das ist wirklich sehr stark Gegen aussen macht die Gruppe bis heute zwar gläubiger, Eindruck von Gottesfürchtigen, aber es ist schwer einzuschätzen, wie tief wirklich der Einfluss von der Gruppe auf die einzelnen Mitglieder ist. Aber wenn man mit ihnen dann nachher redet, also vor allem jetzt mit den beiden Aussteigerinnen, dann merkt man Täter und Opfer. Also sie sind sehr stark in der Gemeinschaft diesen Regeln unterworfen gewesen.
Wir haben jetzt über Sachen geschätzt, die im Verlauf der letzten Jahrzehnte passiert sind. Wie ist das eigentlich alles ausgekommen?
Es gibt verschiedene Thesen. Eine ist die, es haben 2021 Journalisten angefangen zu recherchieren. Dann hat man Aussteiger, ehemalige Mitglieder kontaktiert und die haben dann die heutige Leitung der Gemeinde, die ja inzwischen auch den Namen geändert haben, gewarnt. Und ich vermute, dass die nachher die Flucht nach vorne ergriffen haben. Sie haben dann ein Anwaltsbüro damit beauftragt, Stimmen zu sammeln, Opfer einzuladen, sich zu äußern zu dem, was damals passiert ist. Es ist ein 50-seitiger Untersuchungsbericht erstellt worden, auch mit Hilfe von Psychologen. Und da haben sich eigentlich die Opfer in einem sehr geschützten Räumen, also ihre Identität ist nicht offengelegt worden und so weiter. Also das ist sehr gut aufgearbeitet worden, sehr professionell aufgearbeitet worden. Also da kann man eigentlich den heute Verantwortlichen keinen Vorwurf machen. Das Problem ist jetzt einfach, also mit allen Leuten, die ich jetzt geredet habe, ist, dass sie das euch als ein Teil Weisswaschen von der heutigen Gemeinde anschauen. Es ist tatsächlich so, dass sehr viel in der Gemeinde immer noch so läuft wie früher. Und vor allem auch, dass die Züchtigung, die Gewalt, die jahrzehntelang praktiziert wurde, ist, zum Teil bis heute in den Familien von den Eltern ausgeübt wird. Und darauf hat die Schule oder die Gemeinde keinen Einfluss. Das stimmt auf dem Papier, aber der Geist der Gemeinschaft, das Strenge, das herrscht eigentlich bis heute vor.
Danke, Sil. Die beiden Texte von Sil Pinto verlinken wir euch in der Episodenbeschreibung verlinken. Danke vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.